Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 19. Impfspurt von Michael Streck aus Sternnummer 22 vom 27.05.2021. Gelesen von Matthias Beger. Endlich wird überall im Land massenhaft geimpft. Doch mit jedem Pieks wächst auch die Ungeduld. Mediziner fürchten ein Hauen ums Stechen. Es geht mit Karacho auf den Sommer zu, meteorologisch sowieso, aber auch emotional. Der Impfneid, schon jetzt Unwort des Jahres, könnte umgekehrt proportional zu den steigenden Temperaturen abnehmen. Lanz, Will, Maischberger, Illner müssen sich um die Quote sorgen, wenn Corona erstmal nicht mehr ist. Dauergast Karl Lauterbach kann bald wieder mehr Tischtennis spielen, sein liebstes Hobby vor Corona. Über Lauterbachs monatelang sorgenzerfurchtes Gesicht huscht hier und da bereits der zarte Ansatz eines Lächelns. Er wähnt die Nation auf Kurs zu einem Supersommer. Und Lauterbach hatte bislang ja immer recht. Das Tempo zieht an. Im Schnitt werden in Deutschland pro Sekunde 8 Covid-Vakzine in Oberarme gejagt. Mehr als 33 Millionen haben hierzulande bereits den ersten Schuss intus. Mehr als 11 Millionen auch den zweiten, sind damit vollständig geimpft und ergo zu annähernd 100% geschützt vor schweren Krankheitsverläufen. Mittlerweile ist die Anzahl der vollständig Geimpften fast 10-mal so groß wie die der Infizierten. Bei den über 80-Jährigen fiel die Wocheninzidenz auf 25 Fälle pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der Intensivpatienten liegt deutlich unter der kritischen Masse von 4.000, die der Landkreise mit Notbremsen Fallzahlen sinkt ebenso kontinuierlich wie der berüchtigte R-Wert. Und auch bei den für das Verständnis von mutanten elementaren Sequenzierungen der Genome in den Virusproben, bislang Domäne von Briten und Amerikanern, haben die deutschen Labore in einem bemerkenswerten Kraftakt binnen weniger Monate zur Weltspitze aufgeschlossen. Na also, es geht doch. Die Biergärten öffnen langsam. Hotels und Gastronomie bereiten sich auf Touristen in den heißen Monaten vor. Und die Teutonen müssen nicht mehr neidisch nach Großbritannien äugen, wo seit Wochen die Menschen die Schenken schwemmen und man sich neuerdings nach Lust und Laune wieder herzen darf. Am 7. Juni fällt bundesweit mit der Impfpriorisierung die letzte Schranke. Danach wird zwar mit einiger Sicherheit ein großes Hauen ums Stechen einsetzen, das Versprechen der Kanzlerin aber, jeder werde im Laufe des Sommers ein Impfangebot bekommen, steht. Es braucht jetzt nur ein wenig Geduld. Im Großen und Ganzen hat Deutschland aufgeholt. Daran kommen selbst Spiegel und Bild, die Zentralorgane der Sauertöpfe, nicht vorbei. Noch eine gute Nachricht. Die Impfbereitschaft hat während der vergangenen Monate ständig zugenommen. Und eine weniger gute: Es werden nicht alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen erreicht. Sprachbarrieren, aber eben auch hartnäckige Vorbehalte und verquere Verschwörungsmythen rund ums Virus erschweren noch immer den Weg. Es ist ja so, kleiner Exkurs, unter klassischem Aberglauben stellt man sich vor, dass Menschen Wunder erwarten, wo in Wirklichkeit Naturgesetze walten. Hexen reiten auf Besen zum Blocksberg, Hasenpfoten in der Hosentasche schützen davor, dass einem auf der Königsallee ein Klavier auf den Kopf fällt, solche Sachen. Mit dem neuen Aberglauben der Querdenker geht es aber auch umgekehrt. Denn diese Herr- und Frauschaften wollen nicht mal anerkennen, dass wir alle Zeitzeugen eines echten Wunders sind, die erfolgreiche Entwicklung von außerordentlich wirksamen Impfstoffen. Selbst für wissenschaftliche Insider verblüffend hat mit den neuesten Technologien und Stoffen so gut wie alles auf Anhieb funktioniert. Nachdem die Logistikketten in der EU eher knarzend und quietschend anliefen, impfen wir in Deutschland an manchen Tagen weit mehr als 1 Million Menschen. Und die Hoffnung, dass das Coronavirus vielleicht nicht ausgerottet, sehr wohl aber in eine kleine ökologische Nische zurückgedrängt werden kann, ist absolut realistisch. Die Arbeit der Forschungsgruppen hat Leben gerettet und tut es täglich. Vorreiter bei nationalen Impfkampagnen wie Israel und Großbritannien haben es bewiesen. In der zweiten Maiwoche feierten 3 der 4 Teile des Vereinigten Königreiches, England, Schottland und Nordirland, erstmals seit dem Sommer 2020 Tage ohne Covid-Tote. So weit, so gut. Und doch, kurzer Tritt auf die Bremse, bleibt Vorsicht geboten. Nur zur Erinnerung, vor einem Jahr lag die 7-Tage-Inzidenz bei etwas über 3. Davon würden wir heute träumen. Die Hoffnung ist, dass es sich nicht nur um eine Atempause handelt, wie im trügerischen Sommer 2020. Das Tückische an dieser Seuche ist schließlich, dass sie immer wieder neu aufflammen kann, wenn Menschen schlicht nicht merken, dass sie infiziert sind und das Virus verbreiten. Das wiederum könnte schlimmstenfalls auf die Neuauflage der ermüdenden Endlosschleife hinauslaufen. Wieder Quarantäne und wieder Isolation, wieder Störgefahren für alle sozialen Systeme, die Wirtschaft, die Freizeit, das Leben. Wie man es auch dreht und wendet, alle, wirklich alle Wege der gemeinschaftlichen Bewältigung der Pandemie führen durch Impfzentrum oder Arztpraxis. Das gilt im Übrigen auch für die Genesenden unter uns, denn deren Immunität wird kaum über Jahre stabil bleiben. Der Wissenschaft ist seit langem klar, eine natürliche Ausbildung der Herdenimmunität durch den alleinigen Schutz der Risikogruppen und die in Kauf genommene Aussetzung der Jungen und Gesunden, wie sie von einigen noch vor Jahresfrist als bester Weg propagiert wurde, ist ein hoffnungsloses Projekt. Nirgendwo auf der Welt wurde die Herdenimmunität so auch nur annähernd erreicht, und nirgendwo wäre sie von Dauer. Großbritannien, das wie Schweden für kurze Zeit Neigungen zu dieser Strategie zeigte, musste sie schnell aufgeben und zahlte für dieses Experiment mit 130.000 Toten einen hohen Preis. Wie fragil das Ganze ist und bleibt, zeigt sich momentan abermals im Vereinten Königreich, das in der Krise erst desaströs handelte, dann aus Fehlern lernte und mit dem ureigenen britischen Pragmatismus, Improvisationsgabe und Hemdsärmeligkeit die Bevölkerung in atemberaubendem Tempo durchimpfte. Worauf der im Vergleich zu Deutschland drastische Lockdown in Lockerungen umschlug und die Regierung, offenbar im Brexit überschwang, in alte Muster zurückfiel. Auf der Insel grassiert nunmehr die gefährliche indische Variante B1617.2. Deshalb auch, weil die Briten zwar Bangladesch und Pakistan hurtig auf die rote Reiseliste setzten, mit 3 Wochen Verzögerung aber erst den Hotspot Indien. Premier Boris Johnson hatte mit seinem indischen Counterpart Narendra Modi einen Post-Brexit-Handelsvertrag aushandeln wollen, fahrlässigerweise von Angesicht zu Angesicht. Der Business-Trip wurde zwar auf den letzten Metern gecancelt, 20.000 Reisende aus Indien kamen aber in dieser Zeit noch ins Land, darunter wohl auch einige mit jener Covid-Variante infiziert, die seit Wochen den Subkontinent heimsucht und nun eben auch Europa erreicht hat und Britannien erneut zum Hochrisikogebiet macht. Was uns zum Kern der Sache bringt: Eine Pandemie ist eine Pandemie ist eine Pandemie. Und das Unwesen einer Pandemie besteht nun einmal darin, dass sie, im Gegensatz zum kleinen Bruder Epidemie, weltumspannend tobt. Eine Pandemie muss also auch pandemisch bekämpft werden, mit den eigenen Waffen gewissermaßen, nämlich flächendeckend, global, bis in den letzten Winkel. Und selbst wenn das nun so langsam lästig klingt, gilt nach wie vor das Mantra von WHO und UN, wonach wir erst dann sicher sind, wenn alle sicher sind. Oder in einem Wort: Impfen. Es muss im Kleinen wie im Großen um den Schutz der Schwächsten gehen. Und also blicken wir ein weiteres und letztes Mal nach Großbritannien, nach London und dort in die weniger glamourösen Ecken der Hauptstadt, die Croydon heißen oder Brand oder Golders Green und Bromley, wo tageweise Pop-up-Impfzentren entstehen und Obdachlose, Asylsuchende, Arme und Kranke geimpft werden, abgeholt im Taxi, was der Initiative auch den Namen gab, Vaxi-Taxi. Ins Leben gerufen hat das Programm die Allgemeinärztin Sharon Raymond, eine Frau mit großem Herzen für die Schwachen, schon seit früher Jugend. Aufgewachsen im Londoner Norden, im feinen Belsize Park und mit einem Gespür für jene, die dort auf der Straße bettelten und schliefen, inzwischen ein allgegenwärtiges Bild in London. Als Covid zu rasen begann, besorgte Raymond Masken und Schutzkleidung und Sauerstoffmessgeräte. Seit Februar impfen sie und ihre freiwilligen Helfer in enger Zusammenarbeit mit dem National Health Service NHS in von der Feuerwehr bereitgestellten Zelten oder eben auch im Taxi. Sie klären Verängstigte auf. Sie bieten medizinische Check-ups an und Essen. Geistliche aller Konfessionen sind da. Sie sagt, Covid ist ein Test für uns alle, aber vor allem eben für Alte, Schwache und Minderheiten. Aus den Daten des NHS geht eindeutig hervor, dass ethnische Minderheiten von der Pandemie auch jenseits der soziokulturellen und ökonomischen Hintergründe erheblich stärker betroffen waren und sind als weiße Briten. Es bestand Handlungsbedarf und Raymond handelte. Hunderte von Bedürftigen sind nun geimpft, mal mit AstraZeneca, mal mit BioNTech, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Sowas spricht sich herum, nicht nur in London. Neulich reiste eine Familie aus Spanien an, und weil niemand weggeschickt wird und Herkunft und Status egal sind, bekamen auch die ihre Spritze. Priorität aber haben eindeutig jene, die sonst nie Priorität haben. Ähnliches erlebten vor 3 Wochen bei einem Pilotprojekt auch die Bewohner des Kölner Stadtteils Chorweiler, sozialer Brennpunkt, Inzidenz damals über 500. Schlangen vor einem Impfbus, Übersetzer, Informationen verständlich verabreicht, Ängste minimiert. Ein Erfolg auch das, und was im Lokalen hierzulande zu funktionieren beginnt und an Fahrt aufnimmt, sollte in einer idealen Welt auch im Globalen funktionieren. In Köln wie in Kairo wie in Kapstadt, nämlich alle impfen. Das wissen die Entscheidungsträger selbstverständlich, verhalten sich aber nicht so. Die reichen Länder horten unverdrossen Impfstoffe, allen voran die USA. Kanada könnte seine Bürger gleich 5-mal spritzen. Das ist nicht nur unmoralisch, es ergibt obendrein ebenso wenig Sinn wie die von US-Präsident Joe Biden geforderte Freigabe der Vakzinpatente, was a. viel zu zeitaufwendig und b. kaum praktikabel wäre, weil bis zu 200 Komponenten für die Herstellung eines Impfstoffs benötigt werden. Den Umweg könnte man sich sparen, falls die Reichen nur einer zeitlich gerechten Verteilung der Präparate zustimmen würden. Womöglich lernen sie auf die harte Tour und in einer Währung, die sie verstehen. Geld. Respektive Geldverlust. Den globalen ökonomischen Schaden eines solchen Ego-Trips beziffern diverse Institute und Thinktanks auf Minimum 3,4 Billionen Dollar. Das International Chamber of Commerce geht sogar von 9,2 Billionen Dollar aus. Die moralische Schuld ist dabei nicht eingepreist. So weit muss es aber nicht kommen. Die Welt hat in diesen 1,5 Jahren seit Beginn der Pandemie trotz allem Leid, trotz all der Toten und der Trauer auch gewaltige Fortschritte gemacht. Sie hat dank globaler Anstrengung und Zusammenarbeit mit den Impfstoffen gleich mehrere Wunder hinbekommen. Für den letzten Schritt braucht es jetzt nicht mal ein Wunder, nur Willen und Einsicht. Und in Deutschland vielleicht etwas mehr Geduld. Ich zuerst. Seit Hausärzte impfen, spielen sich in manchen Praxen Dramen ab. Die Nachfrage ist riesig. Deutschland impft sich dieser Tage durch und stützt sich dabei nicht nur auf rund 400 Impfzentren, sondern nach Schätzungen des Bundesvorsitzenden des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigelt, auch auf 35.000 bis 40.000 niedergelassene Hausärztinnen und Ärzte. Alle zusammen bilden die Nadelspitze einer Kampagne, wie sie das Land noch nicht gesehen hat. Die zunächst stotternde nationale Impfmaschine hat Fahrt aufgenommen. Die Vorbehalte sinken. Gerade noch 4,4% der Deutschen lehnen eine Impfung kategorisch ab. Das Netz zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger ist somit gespannt. Der Teufel der nationalen Aufgabe steckt aber im Detail. Und einige dieser Details lassen Ärztinnen wie die Berliner Allgemeinmedizinerin Veronika Buchal schon mal die Stirn runzeln. Das betrifft nicht nur die Tatsache, dass die 20 Euro, die sie pro Impfung abrechnen kann, kaum ihre Kosten decken. Und ich will ausdrücklich nicht in die Kerbe schlagen, dass Ärzte mehr verdienen sollten. Aber dringend benötigtes weiteres Personal sei so nicht finanzierbar. Wenn sie sagen würden, wir bekommen gar nichts, wäre das deshalb ehrlicher, sagte Buchal. Ihre Praxis liegt am Prenzlauer Berg in Berlin. Im Behandlungszimmer steht ein Bauhausschreibtisch auf knarzigem Parkett. Doch die Zeiten, in denen die Chefin sich hier in Ruhe ihrer Kundschaft zuwenden konnte, sind erst einmal vorbei. Am 9.4. setzte sie die erste Impfung gegen das neue Virus. Aber der Stress habe schon im März begonnen, gleich nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn plötzlich ankündigte, ab sofort würden auch Hausärzte impfen. Die Leute haben mir die Bude eingerannt, sagt sie lapidar. Seitdem steht das Telefon nicht still. Normale Patienten kommen nicht mehr durch. 210 E-Mails warten auch an diesem Morgen in ihrem Postfach, weil ein jeder wissen will, wann endlich seine Impfstunde schlägt. Anfangs half Buchal immerhin eine befreundete Schauspielerin beim Telefonieren. Die hatte am Theater gerade ohnehin nichts zu tun. Die Patienten waren noch selig, als sie hörten, dass sie dran waren. Jetzt beginnt der Wind sich zu drehen. Viele haben die Haltung, das steht mir jetzt zu, sagt Buchal. Ein älterer Patient, der den Impfstoff von AstraZeneca bekommen sollte, polterte etwa lautstark, er wolle BioNTech. Den Stoff aber reserviert Buchal für die Jüngeren, bei denen, anders als bei über 60 Patienten, ein geringes Thromboserisiko besteht. Petra Gersitz, Allgemeinmedizinerin in Karlstadt-Karlburg, Unterfranken, impft auch jüngere Patienten mit AstraZeneca, wenn sie das wollen. Und bislang ist alles gut gegangen. Für ihre Patientinnen und Patienten. Und für sie selbst. Die Impfzentren in Bayern verabreichen das Mittel nicht. Astra, wie es gern bündig heißt, wird durch die Kassenärztliche Vereinigung dort ausschließlich an die Hausärztinnen und Ärzte zugeteilt. In Gersitz Praxis waren es in dieser Woche 50 Dosen, neben 24 Dosen BioNTech. Gersitz weiß, dass sie sich in ihrem Dienst für die gute Sache bei Patienten unter 60 womöglich rechtlich auf wackeligem Terrain befindet, denn für durch Astra ausgelöste mögliche Impfschäden haftet der Staat bislang nicht. Rückwirkend soll das Gesetz nachgebessert werden, um Haftungsfragen für Hausärzte endgültig auszuschließen. Bislang tragen wir Ärzte das Risiko und müssen die Beratung bei den Patienten vornehmen, die auch noch Angst davor haben, sagt Gersitz und seufzt hörbar ins Telefon. Gerade die ältere Generation lehnt den Astra-Impfstoff immer mehr ab. Im Zweifel versuchen die Impfaspiranten ihr Glück dann lieber im Impfzentrum. Sie nehmen so den jüngeren BioNTech weg, obwohl für diese BioNTech wichtiger wäre. Das ist auch eine Frage der Generationengerechtigkeit und Solidarität. Die funktioniert nicht richtig. Auch das sorgt bei uns für Unmut, klagt Gersitz. Organisatorisch sei die Terminvergabe deshalb eine wahnsinnige Belastung. Sie sei auch deshalb stolz auf die rund 15.000 Impfungen durch Hausärzte im Landkreis Main-Spessart. Das ist mehr als ordentlich. In ihrer Praxis schafft sie im Schnitt 100 Impfungen pro Woche. Der Bundesvorsitzende des Hausärzteverbands, Ulrich Weigelt, kritisiert, dass dem Astra-Impfstoff durch die sehr unglückliche Kommunikation der Regierung und Behörden ein großer Imageschaden entstanden sei. Erst hörten die Patienten, der Impfstoff sei nur für die Jüngeren, dann hieß es, er sei nur für die Alten. Das verunsichert die Menschen. Weigelt verweist auf die geringen Risiken des Vakzins. Die sehr zurückhaltende Fürsprache für Astra in Deutschland sei für ihn deshalb ärgerlich. Das bremst uns immer wieder aus und führt dazu, dass wir wirklich lange, lange reden müssen und manchmal entscheiden sich die Patienten dann trotzdem gegen den Impfstoff. Auch dass Gesundheitsminister Spahn zuletzt einen sehr kurzen Impfabstand zwischen Erst- und Zweitimpfung für AstraZeneca ins Gespräch brachte, stößt Weigelt sauer auf. Es ist nicht die Aufgabe der Politik, uns vorzuschreiben, wann jemand gegen was geimpft wird. Wir haben jetzt zum Beispiel zusätzliche Diskussionen mit den Patienten, mit denen wir schon einen Termin für die Folgeimpfung vereinbart haben, weil sie nun gehört haben, diese könne auch nach 4 Wochen erfolgen. Gerade der nahende Urlaub lasse die Menschen unruhig werden. Aber 4 Wochen Abstand ist zu kurz. Die Berlinerin Veronika Buchal warnt, dass schon jetzt der Impfstoff für alle Zweitimpfungen für die kommenden Wochen verplant sei. Der Minister sei auch deshalb unten durch bei allen Ärzten, die sie kenne. Unablässig stelle er die Akteure der Kampagne vor vollendete Tatsachen. Es gebe keinen Dialog. Schon jetzt berichten zahlreiche Befragte, die Organisation des Praxisbetriebs sei kompliziert. Denn weil die Bekanntgabe der am Montag gelieferten Rationen erst am Donnerstag davor erfolgt, wird Ärzten die Terminplanung zusätzlich erschwert. Nach Ostern hatten wir in einer Woche 48 Dosen BioNTech, in der Woche darauf dann 18. Da können Sie im Vorfeld keine Termine machen, sagt die Unterfränkin Gersitz. Die Berlinerin Buchal nennt es das große Rätselraten bis Donnerstag. In Unterfranken wissen sie nicht, wie sie den Ansturm, der ab Juni droht, wenn die Priorisierung fällt, bewältigen sollen. Das ist ja nur sinnvoll, wenn ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Stattdessen müssen wir weiter abwägen, warnt Gersitz. In den nächsten 14 Tagen werden die Erstimpfungen bei ihr zunächst abnehmen, denn die zweiten Impfungen stehen an. Zwar soll Anfang Juni die doppelte Menge an BioNTech eintreffen. Das glaube ich aber erst, wenn es wirklich passiert, sagt Gersitz. Ulrich Weigelt vom Hausärzteverband hätte es deshalb lieber gesehen, die Priorisierung mit steigenden Impfstoffmengen quasi automatisch auslaufen zu lassen. Er befürchtet, dass gerade die Mitarbeiterinnen am Empfang mehr denn je als Prellbock für enttäuschte Bürgerinnen und Bürger herhalten müssen. Zumal nicht nur die Ärztin Gersitz erklärt, ihr Personal sei erschöpft. Und Erholung ist für die Arztpraxen noch lange nicht in Sicht. Selbst wenn ein Großteil der Bevölkerung bis zum Herbst geimpft sein sollte, dürften Auffrischungen anstehen und Kinder und Jugendliche erwarten hoffentlich ihre Ration. Die Berlinerin Veronika Buchal wird deshalb morgen früh wieder die nächste Spritze aufziehen. Sie weiß, dieses Projekt bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe, der kann man sich nicht entziehen. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. Danke, Freunde. DZB-Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig, IBAN DE 44 8692 5592 1100 8300 10. BIC WELADE 8LXXX